You Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Herzlich willkommen. Wir kommen von der TU Dresden und zelebrieren immer an ganz unterschiedlichen Orten TUD Lectures. Heute zum Thema Heimat. Und für so einen Podcast suchen wir uns immer Leute aus der Wissenschaft, die ansonsten aus dem Elfenbeinturm heraus philosophieren, Geschichte schreiben und nachdenken. Aber hier frontal gegenüber einem Publikum in aller Regel einen anderen Slang finden. Diesmal bin ich froh darüber, dass wir beispielsweise Dr. Johannes Schütz mit dabei haben. Wir duzen uns auch dann in dem Gespräch, da ist die Hierarchieebene nicht ganz so unüberwindlich. Er ist Wissenschaftler, Historiker, Philosoph, arbeitet derzeit an einem DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, geförderten Projekt, beschäftigt sich mit neuerer und neuester Geschichte und da spielt das Thema Heimat auch eine Rolle.
Kann man so sagen, eine ziemlich zentrale Rolle kann man sagen eigentlich.
Teil unseres Systems ist es auch, dass junge Wissenschaftler, junge Studierende mit dabei sind und als Co-Moderatorin ist Patricia mit dabei.
Hallo.
Zu meiner Linken sitzt Professor Dr. Annalena Ziedlow. Sie ist Psychologin, hat in Chile
auch gelebt, unter anderem
gearbeitet und beschäftigt sich so damit, was eigentlich so eine familiäre Prägung ist, wie man umgeht mit seiner eigenen Familie, mit den Einflüssen. Also wenn ich zurückgucke, das sind mehr als 50 Jahre, dann finde ich schon relativ viel, was mich da geprägt hat, was mich da beschäftigt, was ich vielleicht auch als einen Rucksack mit mir rumschleppe, wie auch immer. Aber das können wir dann im Gespräch ein bisschen klären. Und wir haben Lukas von Ramin mit dabei. Er arbeitet an einem Projekt am Institut für Philosophie der TU Dresden und koordiniert dort quasi dieses Projekt gesellschaftlicher Wandel. Das ist im Rahmen der Exzellenzstrategie ist das ein größeres Projekt und da geht es um Interkulturalität, da geht es um Nationalismus, Populismus, Kulturen des Digitalen und das Ziel ist es, übergreifend kulturelle Erscheinungsformen und Folgen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse so ein bisschen in den Blick zu bekommen.
Vielen Dank. Ja.
Das trifft es ein bisschen.
Ja, und gerade geht es sehr viel um Osten und Heimat. Das passt, glaube ich, auch ganz gut.
Also da findet man auch viele Wahlplakate, wo das auch thematisiert wird, oder?
Ja, wir machen keinen Wahlkampf. Wir versuchen uns zu verstehen. Ja,
sehr gut. Das Thema in die Runde fangen wir vielleicht gleich mit dir an. Thema Heimat. Spielt das für dich im Alltag an irgendeiner Stelle eine Rolle? Und wenn ja, welche und wie?
Ja, ich glaube mehr in der Wissenschaft als für mich privat. Ich würde das auch unterscheiden. Ich glaube, Heimat ist ein sehr individuelles Phänomen. Und da habe ich natürlich eine persönliche Geschichte. Ich komme aus der Oberlausitz, da gibt es unterschiedliche Bezüge und das muss ich jetzt nicht alles erzählen, aber da gibt es, glaube ich, immer wieder individuelle Heimatgeschichten. Und das andere ist, und das beschäftigt mich mehr, die Frage, wie wird Heimat politisch benutzt, inszeniert, eingesetzt Und das ist auch ein bisschen ein Schwerpunkt meiner Forschung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so viel darüber sagen soll, aber ich würde sagen, in diesem Kontext beschäftigt mich Heimat mehr, als es mich individuell beschäftigt.
Johannes, beim Thema Heimat, welche Assoziation hast du dort als erstes, um dich so ein bisschen vorzustellen und auch so ein bisschen deine Ideen so in den Vordergrund zu rücken?
Naja, die Assoziation, die ich jetzt habe, wenn du mich jetzt fragst, ist natürlich Arbeit, weil ich seit 6 Jahren dieses Forschungsprojekt habe, das heißt Polyphonie der Heimat und sich quasi darum dreht, wie die Idee von Heimat nicht besprochen wird und wie eine Vorstellung von Heimat diskutiert wird, sondern wie das im Alltag von Menschen ankommt, was sie im Alltag mit dieser Idee machen und wie diese Alltagsidee dann wirklich in Handeln übersetzt wird. Und das gucke ich mir an für Sachsen von 1969 bis 2000, also für die späte DDR und dann für die Jahre der Transformation. Das heißt, wenn du mich jetzt nach Heimat fragst, dann denke ich zuerst an Arbeit und ich könnte jetzt auch was Persönliches
also
dazu sagen.
Also dort, wo deine Arbeit ist, als deine Heimat.
Nee, anders. Ich gucke auf diesen Begriff inzwischen als Wissenschaftler und ich habe eine Distanz dazu, zu diesem Begriff. Also es gibt so ein Sprichwort, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann sieht man überall Nägel. Und wenn man sich mit Heimat beschäftigt, dann sieht man auch überall Heimat und wie sich Leute diese Heimat aneignen. Und deswegen kann ich jetzt und will ich gar nicht so persönlich darüber sprechen, sondern erstmal so das stark machen. Ich mache das vor allen Dingen auch als Forscher, als Historiker.
Jetzt habe ich mir an dir die Zähne schon ausgebissen. Jetzt mache ich es bei Annalena nochmal. Thema Heimat. Kannst du das beschreiben, was Heimat für dich ist?
Ja, ich würde aber tatsächlich
auch
aus
wissenschaftlich
einer...
wissenschaftlich abheben.
Naja, es kommt vielleicht gleich der Kniff noch. Also was ist überhaupt Heimat aus psychologischer Sicht? Und da kann man ja tatsächlich sagen, dass es vor allem eigentlich um eine soziale Eingebundenheit geht, um Sicherheit geht und um Entwicklungsmöglichkeiten, die bestehen. Und tatsächlich bin ich im beruflichen Kontext, ich bin auch Psychotherapeutin und wir haben eben auch Forschungsprojekte gerade aktuell mit ukrainischen geflüchteten Kindern und Jugendlichen bei uns in der Ambulanz. Und da spielt das eine sehr, sehr große Rolle, Heimat und Heimatverlust vor allem, was das bedeutet. Von daher beschäftige ich mich da beruflich damit. Und da kommen wir später sicherlich nochmal dazu in Bezug auf die enge Verknüpfung mit ja auch Identität. Also und wie entwickelt sich überhaupt auch ein Heimatgefühl? Damit haben wir natürlich in unserer Forschung, du hast es eben schon erwähnt, mit den Kindern und Jugendlichen und wie Familien oder Familienbeziehungen vor allem kindliche Entwicklung prägen, ganz viel zu tun.
Ist Heimat eigentlich an den Ort gebunden oder an die Menschen gebunden?
Also ich glaube, da würde ich Lukas zustimmen, das ist sehr individuell. Das kann an einen Ort gebunden sein. Es hat aber ganz viel eben auch mit den Personen zu tun und vor allem mit der sozialen Einbindung, die man hat.
Na, ich bin ja auch so ein Heimattyp, also der sich schon ganz viele Jahre mit dem Thema so Heimat auseinandersetzt. Ich habe ja die Überzeugung, dass die Heimat in aller Regel an die Menschen gebunden ist, man aber diese fixen Größen, so diese Berge, die Felder, den Geruch, den Keller der Großmutter, die Scheune des Großvaters, immer nur so als Ankerpunkte nimmt, aber eigentlich im Herzen nach dem sucht, was man an sozialen Kontakten hat. Seine Großeltern, seine Eltern, seine Freunde, seine 10 Jahre Schulprägung oder 13 Jahre Schulprägung, wie auch immer. Aber dass das eigentlich diesen Heimatbegriff aufmacht und man nur über die Leuchtenburg oder über die Wartburg oder über das Feld oder was einen dann umgibt, quasi sagt, okay, das ist meine Heimat. Wenn ich die sehe, da assoziiere ich plötzlich den Geruch und was weiß ich nicht alles.
Kann ich da kurz einhaken? Denn historisch gesehen stimmt das relativ genau, dass wenn man sich die letzten 150, 175 Jahre anguckt, in denen dieser Begriff Heimat sehr zentral in diesen ganzen politischen Debatten war, da ging es oft um Orte, es ging oft um Gemeinschaft und es ging oft um Zeit. Also das sind eigentlich so die 3 Dimensionen, in denen das dann zusammengebunden wird, dass es darum geht, dass man einen stabilen Ort hat, der also dauerhaft stabil ist und da Menschen eben im Raum leben und nicht irgendwie luftleer durch die Gegend wabern, treffen sie sich an einem Ort und der Ort ist auch deshalb so zentral, weil er in der Erinnerung viel präsenter ist als die Zeit. Die Zeit ist irgendwas, was schnell geht, verflüchtigt und der Raum, der ist dann so der Erinnerungsanker, der diese Gemeinschaftlichkeit speichert.
Was passiert dann eigentlich aber, wenn der Tante-Emma-Laden plötzlich nicht mehr da ist, der als zentraler Ort der Erinnerung so immens wichtig ist? Wenn der plötzlich nicht mehr da ist, wenn der Bahnhof Klotzsche ein ganz anderes Gesicht bekommt, als er das vielleicht vor 30, 40 Jahren hat, was passiert dann, wenn der Betrieb plötzlich nicht mehr da ist, wenn plötzlich diese Bezugspunkte verloren gehen?
Dann kann man von Heimatverlust sprechen oder es ist einfach nur ein Wandel und es gibt neue Orte, wo man sich die Heimat aneignen kann, aber es ist nicht ohne, sagen wir, Verlusterfahrungen zu machen, ohne Veränderungserfahrungen. Das gehört dazu, dass quasi historisch gesehen sich etwas verändert, etwas Altes geht weg, etwas kommt Neues kommt dazu. Und dann ist die Frage, ob es angenommen wird als Heimat, ob sich das Menschen aneignen oder ob sie da nicht diese Gemeinschaft oder diese Gemeinschaftlichkeit finden, die sie vorher dort erfahren haben und dort auch suchen.
Annalena, wie geht man damit um?
Genau, was hat das denn auf die Psyche für eine Auswirkung, dass man die Heimat verliert oder sie vielleicht sogar verlassen musste?
Das kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Genau, also Heimatverlust kann ja eben dadurch entstehen, also oder Heimweh wäre sowas, wenn man zum Beispiel in die Fremde geht selbst und aber dieses Gefühl erlebt. Das ist aber nochmal was anderes als Heimatverlust. Aber Heimatverlust, wie gesagt, jetzt auch gerade in dem Kontext der Geflüchteten erleben wir das als sehr, sehr stark. Und das kann mit massiven psychischen Symptomen einhergehen. Das kann damit einhergehen, dass man Freude und Interessenverlust hat, ne? Eher so eine depressive Symptomatik. Was ja aber dazu führt, ist, dass man an dem neuen Ort, an dem man ist, wo man sich vielleicht unter Umständen gar nicht auskennt, eben keine Eingebundenheit hat, also eine Isoliertheit erlebt, Ängste erlebt. Damit kann das einhergehen. Oder auch Unsicherheiten, die sozusagen ja dazu führen, dass man sozusagen kein Sicherheitserleben hat, keine Eingebundenheit. Und wir als soziale Wesen, wir Menschen als soziale Wesen brauchen das. Und deswegen kann das sehr massive Auswirkungen haben, ja.
Wie sehen solche Auswirkungen aus? Also geht das so weit, dass man tatsächlich, ich sage jetzt mal, hochtrabend wissenschaftlich so einen pathologischen Zustand entwickelt? Oder ist das auf einer Semi-Ebene, wo man sagt, ja, mit kleinen Tricks und mit so einem bisschen einem Gefühl dafür, kann man das ganz gut kompensieren? Das kommt der nächste dazu.
Ich glaube, das ist eben individuell sehr unterschiedlich, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das berichten ja auch viele, gerade Menschen, die zum Beispiel im geflüchteten Kontext, dass es eben ganz viel damit zu tun hat, wie man aufgenommen wird, wie man eingebunden wird, was sie erleben. Ne? Also wenn sie auch zum Beispiel Zurückweisung erleben, Diskriminierung, das macht es natürlich nochmal viel, viel schwerer. Und es hat auch viel damit zu tun, wir haben davon gesprochen, Heimat sind familiäre Beziehungen zum Beispiel oder soziale Beziehungen, ob die Familie zum Beispiel mitkommt, ob man alleine da ist, ob Teile der Familie zum Beispiel, wie jetzt in der Ukraine ganz häufig dort noch sind und hier.
Lukas, gern.
Ja, ich hätte nur eine kurze Nachfrage, weil Heimat ja meistens irgendwie unter diesem Label Sicherheit, Vertrauen auftaucht. Und zwar, ob Heimat nicht auch eine Belastung sein könnte, weil so viel über Familien gesprochen wird ja nicht, dass ich jetzt über mich rede. Aber ich glaube, die meisten wissen, dass Familiengeschichten problematisch, auch belastend sein können. Und das wäre vielleicht auch so eine regionale Verbundenheit. Nicht für alle ist ja die Verbindung, aus dem Osten zu kommen und das als Heimat quasi aufgeschrieben zu bekommen, angenehm. Kann man quasi Heimat auch andersrum deuten als Belastung? Das wäre die Frage an die Psychologie zurück. Oder wird es immer als so der sichere Hafen betrachtet?
Naja, da sind wir jetzt ganz viel bei dem auch mit Identität und gerade auch so Selbst- und Fremdwahrnehmung und wie man dann gesehen wird und ob man so gesehen werden möchte. Also deswegen würde ich den Begriff sogar noch weiter fassen als jetzt nur mit Heimat. Und Identität ist aber etwas, was man auch sehr stark selbst auch sagen, formen kann. Aber man kann natürlich auch seine Wurzeln zum Beispiel, wo man herkommt, jetzt auch nicht leugnen. Also deswegen ist das schon zentral. Und natürlich kann das sein, dass man auch mit seiner, zum Beispiel auch der geografischen Heimat oder sowas, auch sehr negative Dinge verbindet. Klar.
Wie bei ganz vielen Kollektivzusammenhängen, also wo Menschen zusammenkommen und sich als Gruppe irgendwie definieren, sagen sie, wer dazugehört und wer nicht, was Eigenes ist und was Fremdes. Und dann kann natürlich darüber auch Zwang aufgebaut werden. Also wenn man in diese Gruppe, in diese Gemeinschaft irgendwie integriert werden möchte, dann muss man auch bestimmte Sachen akzeptieren, die vielleicht eigentlich gar nicht Teil des eigenen Verständnisses sind, also von der personalen Identität. Man müsste unterscheiden zwischen einer personalen und einer kollektiven Identität und diese kollektive Identität würde dann vielleicht Vorgaben machen, die gar nicht zum eigenen passen und dann, da kommt diese vielleicht auch irgendwie Forderung von Heimat, die es schwierig macht, sich da einzufinden.
Vielleicht können wir dieses...
Wir warten kurz, bis der Zug durchgefahren ist, der andere Menschen nach Hause in ihre Heimat bringt.
Genau.
Patricia.
An dich, Lukas, als Referent aus der Philosophie, kulturelle Unterschiede in der Heimat oder in dem Begriff der Heimat aufweisen. Weil also zum Beispiel, was mir mal aufgefallen ist, wenn ich so mit Freunden aus England oder sonst wie spreche, ich kann denen gar nicht so richtig klar machen, was Heimat, was das eigentlich für ein Begriff ist. Gibt es da irgendwie eine Äquivalenz oder, also das fällt mir immer total schwer, einfach Home zu sagen, das trifft es halt immer nicht so ganz.
Also du meinst diesen Heimatbegriff, du meinst diese Vokabel Heimat, inwieweit es die vielleicht auch in anderen Sprachen gibt und wie andere Menschen damit umgehen in anderen Ländern.
Genau, oder eben auch in anderen Kulturen.
Ja, Lukas.
Ja, also Ich glaube nicht, dass ich das vollständig beantworten kann. Es gibt eine spezifik deutsche Kultur, die man in der Philosophie wahrscheinlich auf sowas, das heißt Existenzphilosophie, zurückführen würde. Und da gibt es eigentlich zwei Begriffe, die im Englischen nicht so funktionieren. Das ist einmal Heimat und der andere, witzigerweise, ist Angst. Also German Angst, sagt man ja, oder German Angst. Und beide sprechen so eine Art Phänomen, also eine Mischung aus Vorstellung, Gefühl an, das sich schwer in andere Sprachen übersetzen lässt. Und ich würde sagen, so wie wir das auf dem Deutschen verwenden, ist da so ein bisschen die Herkunft. Aber das ist, glaube ich, eine lange philosophische Tradition. Der bekannteste in Deutschland ist natürlich Martin Heidegger, aber da folgen noch andere, um darüber reden zu können. Aber ich würde schon sagen, die Begriffe, so wie man in dieser Sprache darüber spricht, denkt etc., kommen aus einer bestimmten Art und Weise, Welt aufzufassen, die stark mit früher mit Existenzialphilosophie zusammenhängt, ist heute nicht mehr ganz so stark. Genau, also ich habe das englische Pendant nicht, will ich damit sagen. Ich kann vielleicht nur erklären, warum es im Deutschen so eine Spezifik hat.
Heimat ist einfach kein gewöhnlicher Begriff wie Tisch, zu dem eine ganz klare Vorstellung existiert, die alle teilen, sondern es ist ein so komplexer Begriff, dass eigentlich fast jeder eine eigene Vorstellung hat. Man könnte wissenschaftlich gesagt auch sagen, das ist ein leerer Signifikant, weil man im Prinzip jede eigene Bedeutung, und das wird ja auch gemacht und das ist auch Teil des Problems, deswegen ist er so offen für politische Instrumentalisierung. Also weil jeder eigentlich so eine eigene Vorstellung dann in diesen Begriff hineinprojiziert und deswegen ist es auch so schwer, ihn zu übersetzen. Aber dennoch gibt es auch in anderen Sprachen, die ähnliche Bedeutungsvielfalt haben. Also im Englischen wäre das eher Homeland und man sieht das auch, wie das gerade in den USA nach 9/11 quasi aufgeladen wurde, um diese Idee von Heimatschutz da auch irgendwie umzusetzen, aber auch im Französischen, das Patrier ist eigentlich von der Bedeutungsvielfalt und auch von den Nuancen her ein ähnlicher Begriff zu Heimat. Also es ist nicht so, dass Heimat unübersetzbar ist, aber er hat quasi aufgrund seiner Begriffsgeschichte diese Probleme der Übersetzung.
Annalena, du, eingangs haben wir gesagt, dass du in Chile gelebt und gearbeitet hast. Gibt es dort auch so diesen Begriff, diesen Umgang mit Heimat?
Also ich glaube, was ich dort sehr erlebt habe, ist eine sehr klare Abgrenzung oder als Nationalstaat sozusagen. Also dieses ganz klare Chile und wir als Chilenen und so eine ganz, was ich aus Deutschland so nicht kannte. Das ist da sehr wichtig und das wird auch sehr gefeiert. Die Bräuche, die Traditionen, all das spielt da eine ganz große Rolle. Und das würde ich sagen, habe ich dort mehr erlebt. Aber was ich dort gefunden habe, ist tatsächlich auch eine Heimat, würde ich tatsächlich so persönlich definieren. Aber aufgrund der Menschen, die ich dort kennengelernt habe und der Beziehungen, die ich dort aufgebaut habe.
Also so eine emotionale Bindung, eine emotionale Definition von Heimat, kommt das dem nahe?
Ja, das ist wie, man sagt, spricht ja auch oft von so einem Heimatgefühl. Ich glaube, das ist sowas, was ganz Warmes, wo man denkt, hat man eine Zugehörigkeit, da sind Leute, da hat man wichtige Erfahrungen gemacht.
Das sehe ich genauso eigentlich, weil, also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt und wenn ich an Heimat denke, ploppt das natürlich direkt auf bei mir. Aber Dresden ist halt jetzt sozusagen auch meine Wahlheimat. Auch wenn ich auch schon im Ausland oder so mal gelebt habe, ist Dresden trotzdem eben mein Lebensmittelpunkt, vor allem durch das soziale Umfeld.
Bringt man eigentlich etwas mit in seine Heimat aus den anderen Orten, aus den anderen Heimaten, die man irgendwie so kennengelernt hat? Bringt man da was mit? Lässt man da dort was zurück? Wie geht es euch?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall nehme ich was mit aus anderen Gebieten. Ich habe jetzt ein paar Traditionen von meinen Eltern übernommen, die ich halt vielleicht immer noch, sei es nur die Wäsche waschen oder so. Das mache ich eben genau, wie meine Mutter mir das früher mal beigebracht hat. Und das finde ich, das übernimmt sich natürlich. Oder auch aus meinem Auslandssemester ein paar Traditionen, sei es ein Bierpongspiel oder sonst was. Also es ist auf jeden Fall der Fall, würde ich behaupten. Wie ist das denn bei euch so?
Ich bin ja immer noch auf der Beobachtungsebene und gucke von oben drauf und ich würde sagen, da nimmt man immer auf jeden Fall was mit, vor allen Dingen gerade die Sachen, die man vielleicht gar nicht so reflektiert, die nicht so bewusst sind, sondern die sich eben wie diese Tradition so in das eigene Tun eingeschlichen haben, weil das oft gerade diese Alltagshandlungen, die macht man ja ohne, dass man sich richtig bewusst ist, die laufen ab ganz automatisch und da steckt dann eben auch so ein Herstellen von Heimat drinne, so wie man es irgendwie durch die Sozialisation, durch die Eltern oder andere Mitglieder der Sozialgruppe, der Bezugsgruppe gelernt hat und das nimmt man auch mit dahin, wo man neu anfängt, vielleicht eine neue Heimat findet, weil man ja eben seinen Alltag trotzdem nicht erstmal komplett umwirft, sondern meistens versucht so ein bisschen ja Routine auch da wieder reinzubringen. Routine bringt man dadurch rein, dass man das macht, was man kennt. Und also nimmt man auch was mit.
Ja, nur zur Ergänzung und ein Begriff, den wir jetzt in der Runde noch nicht hatten, wäre ja Tradition. Wenn man so Heimatmuseen anschaut, werden ja oft so Volkskunst-Traditionen, die seit langem bestehen, präsentiert. Ob das nun Kunstform ist oder in Praktiken. Und das gibt ja auch Heimat oft so ein bisschen so einen konservativen Touch, weil das ist, was man schon immer so gemacht hat. Aber ich glaube, die meisten kennen das von, meinetwegen der Art und Weise, wie man das Weihnachtsfest gestaltet oder sowas. Das sind ja oft familiäre Traditionen. Ich warte kurz auf den Zug. Ist auch eine Form von Tradition, auf den Zug zu warten. Wie man Feste gestaltet, was man isst etc., was man aus Familie, Regionen etc. übernimmt. Und das wird ja oft mit dem Heimatkontext verbunden und das würde ich sagen, nimmt man schon mit. Zumindest trifft man das immer, wenn man Personen oder Familien etc., wenn sie zum Beispiel ausgewandert sind etc. sind.
Ich wollte nochmal auf den Begriff Heimweh eingehen, denn ich glaube ja gerade, wenn man woanders hingeht dann, und man merkt, dass irgendwie alles anders und dann vielleicht auch dieses Heimwehgefühl hat, das ist ja auch so ein wichtiges Gefühl, weil es einem ja zeigt, was einem wichtig ist und man sozusagen nur in diesem Vergleich, indem man ja weggeht, irgendwie auch vergleichen kann, was einem vielleicht wichtig ist. Nämlich es betrifft ja man eben Entscheidungen. Will ich zum Beispiel das genauso machen wie meine Mutter, die Wäsche waschen, oder treffe ich vielleicht bewusst eine andere Entscheidung? Und das ist natürlich das, woran sich ja dann auch Identität formt.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.